Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns in seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte es uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das eure Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für alle vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen.
Wow, was für ein Text. Noch wauer ist es, wenn ich euch sage, dass das alles ein Satz ist. Also wenn ihr jetzt fragt, warum haben die so einen riesen Text genommen? Für die als Predigtext, es ist ein Satz. Es ist angeblich der längste Satz in der antiken Literatur überhaupt und definitiv der längste Satz in der Bibel. Wie es zu diesem Satz kam, und Stück für Stück werde ich euch damit ein bisschen reinnehmen, was der Satz bedeutet und was ich davon mitgenommen habe und was auch ihr mitnehmen könnt, das ist der Ziel jetzt heute von dieser Predigt. Gehen wir mal in die Situation 61 nach Christus. 61 nach Christus, Paulus sitzt im Hausarrest in Rom. Ja, er wartet seinen Prozess und ist einfach da, kann Leute empfangen und die Leute können zu ihm kommen und ihn besuchen und so. Er kann Briefe schreiben und wegschicken, aber er darf das Haus nicht verlassen. Und in diesem Hausarrest kriegt er Besuch von einem seiner Freunde, einem seiner Mitarbeiter. Und zwar aus der Zeit, als er in Ephesus war, und also in Kleinasien, dem heutigen Westen der Türkei, hat er in Ephesus gelebt und da wurden auch Gemeinden gegründet in anderen Orten und Städten und eben sein Freund oder sein Mitarbeiter war dort in Kolossä gewesen. Und er kommt und bringt aus Kolossä schlechte Nachrichten. Er berichtet, dass da so eine komische Mode aufgekommen ist. Ja, also so Leute, die sich beschäftigt haben mit alten jüdischen Mythen, plus die fit waren in griechischer Philosophie, die haben da angefangen, drüber zu spekulieren, haben angefangen, drüber nachzudenken, über die himmlischen Mächte und Gewalten und wie die so das Universum lenken und wie sie uns herausfordern und haben da ganze Lehren daraus entwickelt, Lehren über diese Mächte und Gewalten. Und Paulus wusste, das ist nicht gut. Nicht, dass er das nicht ernst nimmt, dass es sowas gibt, aber es zieht so den Fokus weg von dem eigentlichen Mittelpunkt des Glaubens. Und der Mittelpunkt muss Jesus Christus sein. Das muss der Mittelpunkt des Glaubens sein. Wenn wir davon wegkommen und kommen auf irgendwelche anderen Spinnerten, sage ich jetzt mal, oder aus Paulus Sicht Theorien, dann lenkt uns das ab und bringt uns weg. Das ist nicht gut. Und dann war für ihn natürlich noch besonders schmerzhaft, dass das nur ausgerechnet in Asia war, in dieser Provinz. In Asia war er eben, da war er sehr verbunden. Er hat selber in Ephesus 3 Jahre lang gelebt, dort gearbeitet, für seinen eigenen Unterhalt gesorgt. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für die Verbreitung der guten Botschaft. Ja, die Leute, die hießen damals noch die auf dem Weg, also noch nicht Christen, also die auf dem Weg. Die Botschaft des Evangeliums hat sich verbreitet und das war so ein bisschen von Ephesus aus. Könnt ihr so etwas nachlesen, wenn ihr in Apostelgeschichte 19 geht, da wird das so beschrieben, was Paulus dort gemacht hat, was er dort erlebt hat. Da geht es ganz spannend zu, Spielfilmmaterial sozusagen. Dann gibt es nämlich plötzlich den Aufstand der Silberschmiede. Da gibt es einen Riesenaufstand, weil Ephesus, das war gleichzeitig nicht nur eins der 5 großen Zentren im Römischen Reich, sondern gleichzeitig war das der Ort, wo ein großer Tempel stand, einer der 7 Weltwunder, nämlich der Tempel der Diana. Und das war die Göttin der Fruchtbarkeit. Und da kamen so viele Leute dorthin. Und da haben die eben dann ihre so Kleinode so verkauft, ja, so Silbersachen gemacht und die verkauft und haben davon gelebt. Da gab es wahrscheinlich also wirklich sehr, sehr viele solche Silberschmiede, die von diesen Touristen gelebt haben. Und plötzlich fühlten die sich da bedroht durch die Christen, durch die auf dem Weg, Entschuldigung. Und dann war ein Riesenaufruhr, die haben sich da versammelt im Stadion und es wurde geschrien und gemacht und so. Und dann der Statthalter wusste nichts anderes, als zu sagen, Mensch Leute, wenn wir so weitermachen, dann kommen die Römer, das ist ja hier Aufstand, das ist ja Aufruhr, was wir hier machen. Und aus welchem Grund? Und die Geschwister in Ephesus haben dann dem Paulus gesagt, es ist vielleicht besser, du gehst. Und Paulus hat es gemacht. Ja, ist gegangen, hat Ephesus wieder verlassen. Und in Apostelgeschichte 20 können wir noch lesen, wie er eine Rede gehalten hat zu den Ältesten dort. Und das war auch, ist herzzerreißend, ja. Also er redet zu denen und merkt, man hat wirklich eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zu den Leuten. Und er redet zu ihnen und ermutigt sie und sagt auch, Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich werde nicht mehr kommen. Das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Dann fangen sie alle an zu weinen und so auch was. Paulus, das kann ja nicht sein und so. Und er sagt noch eine schlechte Nachricht. Er sagt, es werden eben Leute kommen, die werden versuchen, euch abzubringen. Die werden versuchen, euch irgendwas einzureden und euch vom Glauben wegzubringen. Seid vorsichtig. Ja, soweit Paulus' Verhältnis zu den Ephesern. Also, was macht Paulus? Er macht etwas ganz Bemerkenswertes. Und zwar, er denkt drüber nach. Er geht nicht einfach nur hin und sagt irgendwie, schafft das ab, hört auf, jagt die Leute weg. Er macht sich Gedanken. Er setzt sich damit auseinander, was da so an neuen Ideen und Gedanken aufkommt. Und das ist gut für uns, weil wir sind ja genau in der Situation. Immer wieder, gerade auch in der heutigen Zeit, kommen ja irgendwie immer wieder neue Gedanken und Ideen auf. Und wir müssen uns auch als Christen damit auseinandersetzen oder auch einfach nur als Menschen. Jeder für sich auseinandersetzen mit diesen neuen Ideen. Und ja, die Zeiten heute sind völlig anders, als sie jemals gewesen sind vielleicht. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das ist gut so. Und es hilft uns, solche Auseinandersetzungen, hilft uns, unseren Glauben zu schärfen. Ja, wir können unseren Glauben irgendwie wieder neu durchdenken und das Neue mit einbeziehen. Was heißt das? Welche Antwort hat der Glaube darauf? Und das ist gut so und wichtig. Und Paulus macht das. Und das ist schon für ihn auch so eine Großtat, weil immerhin, der hatte ja den Römerbrief geschrieben, hatte den Korintherbrief geschrieben. Die meisten von euch werden wissen, dass diese Briefe existieren. Und da hatte er schon naja definiert, was Glauben ist. Und jetzt muss ein neuer großer Wurf her. Und so schreibt er 3 Briefe. Einen an die Kolosser, einen zweiten an die Gemeinden in Asia, eben dann uns als Epheserbrief bekannt, war aber wahrscheinlich so ein Rundbrief an alle Gemeinden, und einen an Philemon, seinen Freund. 3 Briefe, die eng miteinander verwandt sind. Also wenn ihr mal dann so ein bisschen Querverweise guckt, werdet ihr sehen, teilweise steht im Kolosserbrief das Gleiche wie im Epheserbrief. Aber Epheserbrief ist so der große Wurf, ja, wo alles so irgendwie miteinander verknüpft. Und das Spannende ist auch, er macht es nicht so, wie er es im Römerbrief gemacht hat. Also wer den Römerbrief kennt, das ist mehr so, ja, sehr theologisch, ja. Da belehrt er uns, da sitzt man so ein bisschen, ja, wie er jetzt hier vor mir sitzt, ja, ich kann euch da jetzt belehren. Und Paulus macht es im Epheserbrief anders. Er belehrt nicht so sehr, sondern er schreibt Gebete auf. Er spricht im Lobpreis. Er wird ganz praktisch und geht aufs Gemeindeleben ein. Er sagt, was bedeutet eigentlich Gemeinde zu sein? Und er geht aufs Leben jedes Einzelnen persönlich ein. Wie ist das mit der Familie? Wie ist das mit jedem Einzelnen? Und am Schluss geht er noch darauf ein, eben, was ist wirklich mit diesen Mächten und Gewalten und was soll man da tun? Was ist da notwendig? Das ist so der Inhalt des Epheserbriefs. Und davon werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen immer wieder mal kleine Häppchen hören. Ich weiß nicht, wer alles da beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob du auch eine Predigt halten wirst in der Reihe. Aber einige werden dann Predigten halten und dann könnt ihr euch echt drauf freuen und gespannt sein, mal damit reinzutauchen in diesen Masterplan Gottes. Und jetzt eben dieser Text, ja, dieser eine Satz, dieser Lobpreis. Lasst uns mal ein paar Sachen davon angucken. Das fängt schon mal so an. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lobpreis. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus Anteil bekommen haben. Er spricht hier immer von Christus, weil es da eben mehr um die Rolle geht. Er sieht mehr die Rolle von Jesus im ganzen Masterplan. Und deswegen spricht er auch häufig eben von Christus. Gemeint ist natürlich Jesus Christus, müsst ihr euch davon nicht irritieren lassen. Also er spricht hier von Segen. Das heißt, bei dem Lobpreis geht es um Segen. Das ist toll, weil Lobpreis und Segen sind nämlich im Griechischen dasselbe Wort. Ja, Lobpreis und Segen ist das Gleiche. Natürlich haben wir 2 Wörter dafür, weil wir sagen, es ist ein Unterschied. Wir sagen hier nicht, Gott lobpreist uns und wir segnen Gott. Das kommt uns so ein bisschen übergriffig vor. Also nehmen wir 2 verschiedene Begriffe. Aber es ist eigentlich dasselbe. Es heißt nämlich, gut über den anderen denken.
gute Gedanken, gute Worte über den anderen zu haben. Und wenn Gott gute Worte über uns hat, dann werden diese Worte Tatsachen, dann wird das zum Segen. Und wenn wir gute Worte über Gott haben, dann machen wir Lobpreis. Zum Beispiel, wie wir es gerade gemacht haben, durch die Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben. Und er sagt hier auch noch, dass eben Segen so was Himmlisches ist. Das ist sozusagen Ewigkeitssprache, Himmelssprache. Ja, das ist eigentlich etwas, das ist gar keine Menschensprache. Segen kann man gar nicht begreifen, wenn man nicht begreift, dass es eine Ewigkeit gibt. Und er sieht das so, da gibt es eben in der Ewigkeit, ist dieser Segen, hat sozusagen da seinen Platz, lebt da. Und durch Christus ist dieser Segen eben zu uns runtergekommen. Und wir können dadurch an dieser Ewigkeit teilhaben, an diesem ewigen Segen. Woran besteht denn jetzt dieser Segen? Paulus, klär uns auf. Ah, da, erster Segen. Christus hat uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Muss man erstmal verdauen, ja? Erwählt, vor Anbeginn von allem erwählt. Das heißt, jeder, der hier sitzt, jeder von euch, ist nicht einfach nur so ein Zufallsprodukt. Ihr seid nicht einfach nur die Person XY, die jetzt heute hier zufällig oder nicht zufällig in diesem Gottesdienst sitzt, sondern ihr seid viel, viel mehr. Ihr seid jeder Einzelne Gott, Teil von Gottes Masterplan. Und Gott kannte euch schon, als er überhaupt, bevor er irgendwas geschaffen hat, wart ihr schon Teil davon. Hat er von euch schon gewusst und kannte euch durch und durch. Nicht nur eure Vergangenheit oder eure Gegenwart, sondern auch eure Zukunft. Alles hat er von euch gekannt. Ihr wart Teil von diesem Plan. Und das ist schon was ganz Spezielles, finde ich. Das ist nicht einfach so, sondern das ist sensationell eigentlich. Gut, manche, die Theologen unter euch, werden vielleicht auch ein bisschen damit kämpfen. Also kürzlich im Hauskreis hatten wir eben auch das Thema, machen dann immer so gerne, irgendjemand fragt nach. Das ist immer so bei uns so ein beliebtes Thema im Hauskreis. Und dann hat eben unsere Hauskreisleiterin hat gesagt, sie hatte auch so eine Frage. Also sie fragt nach, wie ist das mit der Erwählung? Erwählung und Freiheit, wie ist denn das? So, ich kann jetzt einfach machen, was ich will, weil Gott bestimmt ja sowieso alles, was ich mache. Ich habe gar keinen freien Willen. Also von daher muss ich überhaupt nicht anstrengen. Ja? Es war aber irgendwie nicht befreiend gemeint, sondern eher so ein bisschen verzweifelt. Ja? Und da haben wir darüber nachgedacht. Und das kann man nicht auch sagen. Aber sagen, ja gut, Gott hat uns erwählt. Was ist denn mit denen zum Beispiel, die sterben und nicht an Gott glauben können? Hat Gott die dann auch so erwählt, dass sie sterben müssen, ohne an ihn glauben zu dürfen? Das kann man daraus nicht schließen. Das würde zu weit führen. Denn ich glaube eben, wir sind halt so mit unserer menschlichen Logik, sind wir so gefangen. Also wir sind ja nicht in der Situation Gottes. Wir sehen die Zeit an uns vorbeifließen und nicht wie Gott, für den Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart wie ein großes aufgeschlagenes Buch vor ihm steht und der alles gleichzeitig sieht. Für ihn ist das kein Widerspruch. Er hat ja extra als wichtigen Teil seines Masterplans hat er den Menschen geschaffen, als jemand, der die Freiheit hat, zu entscheiden. Das war ein großer Teil seines Planes. Also für ihn passt Freiheit und Erwähltsein wunderbar zusammen. Wir brauchen uns also eigentlich darüber keine Gedanken machen, aber wer sich gern den Kopf drüber zerbricht, kann das gerne machen. Das ist ein gut, schönes Forschungsobjekt. Aber ich will heute das eine betonen. Wir sind wirklich Teil von Gottes Plan, weil er uns schon von Anbeginn an mitgedacht hat. Und zwar nicht einfach nur so. Man kann ja irgendwie, weiß ich, ob sich jemand schon mal gewünscht hat, mal im Tatort mitzuspielen, so als Komparse oder als Leiche oder keine Ahnung, als was. So eben nicht, sondern eben, das ist eine ganz andere Stellung, eine andere Stellung, die wir da haben. Er hat uns dazu bestimmt, zu seiner Familie zugehören. Wir sollen Gottes Söhne und Töchter sein. Das ist nicht Komparse. Ja, das ist Hauptrolle, würde ich mal sagen. Ja? Also Hauptrolle. Wir spielen alle in Gottes Plan eine Hauptrolle. Wenn das kein Segen ist, wenn das kein guter Gedanke Gottes für uns ist. Wir werden dann, wenn wir da mit ihm zusammen sein werden, werden wir eben wie eine Familie mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Das ist schon ein ganz spezieller, ein ganz besonderer Segen. Der dritte Segen ist Erlösung. Er hat sein Blut für uns vergossen, wir sind erlöst, durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Auch da, wenn wir es jetzt in diesem Zusammenhang sehen, in dem Zusammenhang des Masterplans, steckt ja viel, viel mehr. Da steckt ja viel, viel mehr. Wir können ja nicht, das ist ja nicht so wie so in dem Volksglauben, wir sterben, dann kommen wir zur Himmelstür, da sitzt Petrus und sagt irgendwie, rechte Tür, linke Tür, Himmel, Hölle. Und das war's dann. Wenn wir zum Himmel reingehen, alles super, ja. Das ist es ja, das trifft's ja gar nicht oder bei weitem nicht, sondern das ist ja viel mehr. Du willst ja nicht in den Himmel kommen und weiterhin deinen Mannschäl angucken. Du willst ja nicht in den Himmel kommen und weiterhin von deiner Schwiegermutter denken, oh, jetzt ist die auch hier, um Gottes Willen. Du willst ja nicht weiterhin, keine Ahnung, diesem und jenem grämen oder deine ganzen Charakterfehler mitbringen, sondern das ist auch wieder so von ein Teil von Gottes Plan. Du willst du sein, nicht irgendwie so ein Engel, der nur Halleluja singt. Du willst du sein, aber du willst ja auch die Ewigkeit verbringen ohne dieses Blöde, was dir da passiert ist in deinem irdischen Leben. Also das heißt, Erlösung ist viel, viel mehr als nur zu sagen, ich habe die Freikarte. Sondern Erlösung heißt, Gott möchte uns umgestalten, dass wir ihm ähnlicher und immer ähnlicher werden. Dass wir sozusagen die Ausgabe Wolfgang von Jesus werden, sozusagen. Das ist sein Ziel mit uns. Und das beginnt jetzt schon. Das ist nicht irgendwie nach unserem Tod oder so, sondern das ist jetzt schon während unserem Leben. Das ganze Leben ist ein Prozess, wo Gott uns umgestalten will. Also das heißt, wenn unsere Vergehen, Verfehlungen vergeben sind, dann ist das eben auch eine Möglichkeit, eben einfach sich zu ändern, Dinge nicht mehr zu machen, anders zu werden. Ich kenne meine Frau jetzt schon seit 50 Jahren und trotzdem kann ich euch sagen, ich lerne jeden Tag dazu, immer. Ich bin immer daran, mich zu ändern, weil ich merke immer, weiß nicht, manchmal, ich kenne das Gefühl vielleicht nicht, die sind schon perfekt, aber ich nicht. Ich merke immer wieder, ich bin meiner Frau gegenüber nicht so, wie ich sein sollte. Ja? Ich reg mich auf über Dinge, obwohl die ja seit 50 Jahren immer schon so gewesen ist. Warum rege ich mich dann da auf? Ich bin ungeduldig. Vielleicht werdet ihr denken, Wolfgang, ungeduldig, aber bei meiner Frau, könnt meine Frau fragen, die wird es euch bestätigen. Also ich bin wirklich nicht so, wie ich manchmal scheine. Und ich bin aber jeden Tag am Lernen. Ja? Jeden Tag am Lernen. Und ich bin überzeugt, ich werde nie aufhören zu lernen. Und so geht es uns in vielen Dingen. Also, es ist ein Segen, dass wir erlöst sind und wir dürfen das nutzen, indem wir auch uns verändern. Uns verändern zu dem, dass wir sagen, ja, so möchte ich mal sein, wenn ich als Sohn oder Tochter Gottes in seiner himmlischen Familie wohne. So möchte ich werden. Das ist jetzt auch sowas. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Das ist nicht so wie jetzt vielleicht Allah oder so, wenn wir jetzt denken würden, Gott ist so wie Allah. Das ist dann der Gott, von dem man nicht weiß, warum er was macht. Das ist völlig unbegreiflich. Das würde jetzt bestimmt, ein Muslim würde dem höchstwahrscheinlich nicht zustimmen, dass er sagt, nee, das kann nicht sein, dass Gott einen Plan hat und wir können den auch noch wissen. Wir können Gottes Plan doch nicht wissen. Aber ja, Paulus sagt, es ist so. Gott hat uns seinen Plan offenbart. Wir können ihn wissen. Das heißt nicht, dass wir bei jeder einzelnen Situation, ja, jeden von uns passieren Dinge, wo er denkt, Mensch, warum ist das passiert? Gott, ich begreif's nicht, ja. Es passieren immer schlimme Dinge in der Welt, in unserem Umfeld, in unserer Familie, mit uns selber. und wir begreifen es nicht. Das ist damit nicht gemeint, dass wir Gott nicht in jedem Einzelnen verstehen. Aber wir wissen, was er vorhat. Er hat gesagt, das ist mein Plan. Er sagt uns, was er denkt. Und er will uns damit reinnehmen in das, was er denkt. Er nimmt uns damit rein. Und wir dürfen selber das auch weitererzählen. Versuche ich ja heute. Ich versuche euch so ein bisschen Gottes Plan weiterzuerzählen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich hoffe, er ist nicht stinkesauer auf den einen oder anderen Satz, den ich gesagt habe. Aber ich gebe mein Möglichstes, dass ich wirklich das sage, was Gott will, dass ich sage. Also, Gott lässt uns Anteil haben an seinem Plan. Und der Plan ist eigentlich, dass eben alles, was jetzt so kaputt erscheint, alles, was so auseinandergerissen ist, und wir spüren das irgendwie alle, wir haben alle so das Gefühl, die Welt wird eigentlich immer zerrissener, oder? Hat jemand das Gefühl, wir nähern uns immer mehr dem Punkt der gemeinsamen Harmonie an? Offensichtlich nicht, ne? Also ich weiß noch, die damals 1990, da war so ein bisschen manchmal so eine Stimmung, dass wir gedacht haben, ah ja, alles vereint sich unter dem Dach der freiheitlichen Demokratie. Und alle waren irgendwie voll high. Und das wäre auch was Christliches gewesen. Ja, Gott hat wirklich vielleicht in dem Zeitpunkt mal gezeigt, was möglich wäre, so ein Stück weit. Aber es war nur ein Strohfeuer. Sondern es geht alles auseinander. Aber Gottes Plan ist so, dass er sagt, ich habe die Welt geschaffen und alles war beisammen. Dann ist alles auseinandergegangen. Es wird noch eine Weile auseinandergehen. Aber irgendwann wird alles wieder zusammenkommen. In Christus. Er ist der, der alles wieder zusammenbringt. Die himmlischen Mächte, uns als Menschen gegenseitig, die Schöpfung, alles wird er wieder zusammenbringen. Alles unter ihm. Alles wieder vereint. Er wird die Harmonie wiederherstellen. Außerdem hat Gott uns, seinen Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Wenn ihr jetzt denkt, er meint mit uns, hat sich getäuscht. Er meint uns nicht. Wer ist dieses uns, von dem er hier schreibt? Dieses uns, da sagt er, da, ich bin ja Jude. Er spricht hier von den Juden, vom Volk Israel. Er spricht hier von den Menschen seines ersten Bundes. Und er sagt hier, er hat uns durch Christus zu seinen Erben gemacht. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Was meint er da damit? Warum haben die Juden ihre Hoffnung auf Christus gesetzt? Naja, weil sie halt natürlich immer auf den Messias gewartet haben. Jetzt ist ja wieder Weihnachten, da werden wieder überall Jesaja-Verse gelesen und so. Und auch in den Psalmen kann man das ein oder andere sehen. Und Jesus hat ja selber, während er auf der Erde war, in seinen Predigten überall gezeigt, dass das Alte Testament gespickt ist von Hinweisen auf ihn selber, auf den Messias. Und das meint Paulus hier. Er sagt, wir Juden sind ja auch seine Erben, weil wir, das ist Teil des jüdischen Glaubens, Teil des alten Bundes, dass der Messias Teil dieses Bundes ist. Und ohne den Messias ist der Bund nicht vollständig. Und so gehören die Juden zu diesem Bund dazu. Das ist auch ein so ein Gedanke von ihm, an dem er lange Jahre immer wieder geknabbert hat. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Evangelium? Und wie ist denn das jetzt mit dem jüdischen Volk und dem jüdischen Bund und den Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und so weiter? Das ist ja so ein Gedanke, da musste er erstmal drüber nachdenken. Ja, was bedeutet das jetzt? Da musste sogar der Heilige Geist nachhelfen, indem er zum Beispiel einem Petrus da einen Traum geschickt hat, wo er so aus seinem Sinn Ungeziefer hatte und Gott zu ihm sagt, ist das? Und er gesagt, das kann ich doch nicht essen. Doch, wenn ich sage, das ist rein, dann ist es. Dann kannst du das essen. Und er wollte damit den Petrus überführen, ja, dass er eben die Nichtjuden sozusagen als Ungeziefer, also als nicht heilig gesehen hat, als unheilig, unrein. Und aber Gott sagt nein. Was ich für rein erkläre, sage du nicht, dass es unrein ist. Und da hat er drüber geknappert. Und jetzt hier ist ihm dies großartig aufgegangen, dass das zusammengehört und in Christus alles wieder zusammengeführt werden wird. Jetzt kommen wir beim sechsten Segen. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Also, was hier auch noch auffällt, vielleicht so ein kleiner erstmal noch so Sidekick, in diesem Satz, den wir jetzt gerade so ein bisschen durchgeguckt haben, da kommt tatsächlich, habt ihr es gemerkt, da kommt Gott der Vater vor mit seinem Plan. Es kommt der Sohn vor, Jesus Christus, mit dem, was er getan hat. Und es kommt jetzt hier der Heilige Geist vor. Der Heilige Geist, der uns sein Siegel aufdrückt, der uns verändert, der sozusagen diese ganze Verbindung schafft zwischen uns und der Ewigkeit. Und deswegen wird dieser Text auch oft so als Beleg dafür genommen, weil der wunderbar ausdrückt, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammenarbeiten. Meistens als Predigtthema wird eben genommen die Dreieinigkeit, die Trinität. Und da wird dieser Text dazu genommen. Also wir heute mal was anderes. Wir reden jetzt nur so als Sidekick sozusagen von dieser Trinität, die man da wunderbar nachvollziehen kann. Also den Heiligen Geist sozusagen als Siegel aufgedrückt. Es geht noch ein bisschen weiter. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Da sieht man, der Heilige Geist hat eigentlich sehr, sehr viele Aufgaben. Er schafft so die Verbindung zwischen uns und Ewigkeit. Ja? Also durch den Heiligen Geist ist Ewigkeit sozusagen für uns ein Thema. Wir können irgendwie ein bisschen ewig denken, können da so Sachen aus den Ewigkeitswörter benutzen, aber nicht nur benutzen und denken, wir können sie auch mit Leben füllen. Möchte ich mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal, was hier auch schon vorkam, das Wort Vergebung. Vergebung ist für mich so ein Ewigkeitswort. Das ist nicht einfach so ein Wort, was einfach so normal ist, ja? Also klar, natürlich gibt es das Wort Vergebung in der deutschen Sprache auch. Aber wenn ihr mal guckt, wie da Vergebung gebraucht wird, dann ist das irgendwie nicht das Gleiche. Das ist nicht diese tiefe Vergebung. Nehmen wir mal das Beispiel Beziehungen. Ja? Also, wenn man von Beziehungen redet, und jetzt nicht irgendwie hier vom Heiligen Geist, dann geht man davon aus, es gibt Beziehungen, die tun dir gut. Suche diese Beziehungen. Wenn du Menschen hast, die dir gut tun, dann sei mit diesen Menschen zusammen. Und es gibt toxische Beziehungen. Es gibt Menschen, die tun dir nicht gut. Und wenn du so einen Menschen hast, meide ihn. Soweit so richtig. Aber eben, Gott geht weit darüber hinaus. Er sagt nein. Du kannst dem Toxischen nicht entgehen, indem du jemanden meidest. Das funktioniert nicht. Ja? Nehmen wir mal an, du hast einen Arbeitskollegen, der dir tierisch auf die Nerven geht. Vielleicht ist auch ein richtiger Lump, sag ich jetzt mal. Ja? Der tut immer dich anschwärzen bei den anderen, der guckt, dass du schlecht dastehst, damit er selber gut dasteht. Und das Blödste noch, er kommt auch noch damit durch. Die Leute glauben ihm. Ja? So ein Gangster. Und der hat damit Erfolg. Das kann ihn doch bis zur Glut reizen, sowas, oder? Was ist denn mit der Vergebung? Soll ich sagen, okay, du solltest das halt machen? Soll ich mir alles gefallen lassen oder was? Aber Gottes Vergebung ist, die Idee Vergebung aus dem Himmel so, ist eben hat einen ganz anderen Sinn, ganz anderen Hintergrund. Das erste ist mal an dich selbst. Es tut dir gut, wenn du vergeben kannst. Dieser Stachel mit diesem Gangster, der bleibt ja immer in dir drin. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das war jetzt nicht so ein schlimmer Gangster zum Glück. Ich bin mal, ich merke, meine Zeit ist eigentlich abgelaufen, aber ich erzähle es trotzdem schnell. Ich bin mal einem so ein bisschen ins Auto gefahren und dann hat er so eine kleine Delle drin gehabt. Und dann habe ich den überall gesucht. Als Christ heißt es ja im Kleinen treu sein und so. Da dachte ich, ja, okay, ich lasse nicht einfach die Delle da drin und sage, es hat ja keiner gemerkt. Ich habe den überall gesucht, der ganzen Nachbarschaft gefragt, ob jemand das Auto kennt. Keiner kannte das. Irgendwann, ich muss das ein bisschen schneller reden, habe ich den dann doch gefunden, habe ihm das erzählt und habe gesagt, also kleine Beule, wenn Sie die Beule rausmachen wollen, kein Problem, ich zahle es. Hier sind meine Daten. Ich habe ein halbes Jahr nichts gehört. Nach einem halben Jahr bekam ich einen Brief von meiner Autoversicherung. Und die hat mir verklickert, dass dieser Mensch ein Schaden von 9.000 Euro entstanden ist. Wie kommt das zu 9.000 Euro? Erstens mal, er hat sich einen Anwalt genommen. Zweitens, er hat dann eben geltend gemacht, dass er das Auto ausbeulen lassen musste. Er musste es neu lackieren lassen. Und weil es eine Woche ging, hat er sich eine Woche lang einen Leihwagen nehmen müssen. Das heißt nicht, dass er das wirklich gemacht hat. Das hat mir dann jemand erklärt, sagt, das ist völlig wurscht. Der muss das überhaupt gar nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, die Beule war noch drin. Es war nicht deswegen. Das kann man machen. Man kann sagen, ich müsste eigentlich, aber ich verzichte drauf und nehme es einfach nur in bar. Also ich habe dann gehört, sein Sohn hat zu ihm gesagt, Papa, bist du wahnsinnig? Der Rektor der FAS fährt eine Beule ins Auto, das ist eine Goldgrube. Da kannst du 9.000 Euro machen damit, da kannst du dreimal in Urlaub fahren. Und Gott hat mir gesagt, segne den. Und ich habe den noch fast jeden Tag gesehen. Der war ja direkt gegenüber von unserer Schule. Ich habe den immer gesehen. Kein Mensch ist von mir so oft gesegnet worden wie dieser Mann. Wirklich, das war so in mir drin, ja. Aber irgendwann war es geheilt und ich hatte ihn dann wirklich vergeben. Und das ist das Gut eben, dass wir das tatsächlich eben können. Ja, wir können vergeben und das tut uns gut. Das ist für uns gut. Und wir wissen, es gibt ewige Gerechtigkeit und wir werden irgendwo sagen, gerecht. Und genauso auch, also wir müssen nicht Angst haben, dass wir irgendwie zu kurz kommen, weil Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Egal, was du erlebst, ich sorge für Gerechtigkeit. Gib's ab. Gib's mir ab. Gib's mir immer wieder ab. Wenn es nicht einmal, dann 10-mal, dann 100-mal. Gib's mir ab. Und genauso, kümmere dich nicht um die Gangster. Überlass es mir. Ich bin gerecht. Ich werde dafür sorgen, dass der Gangster irgendwann sagen wird, und du auch, Mann, Gott ist so gerecht, was der da gemacht hat. Frag mich nicht, wie ich es mache. Das ist nicht dein Ding. Aber mach dir um den keine Sorgen. Hör auf, ihn zu hassen. Das tut dir nicht gut. Und wenn wir das praktizieren, Leute, wenn wir diese Art von Vergebung praktizieren, wenn wir das machen in unserem Alltag, dann haben wir etwas zu geben für die ganze Welt um uns rum. Wenn die sehen, wie wir Vergebung praktizieren, wenn wir das leben, wenn wir zeigen, es gibt Vergebung, Vergebung ist möglich, dann ist es ein Beispiel für die ganze Welt. Denn an nichts leiden wir doch mehr als an Krieg, Hass, Kampf und Vergebungslosigkeit. Und unsere Aufgabe ist es, ein klein bisschen vom Himmel auf die Erde zu holen. Zum Beispiel als ein Beispiel, in dem wir Vergebung praktizieren. Ja. Soweit die Einführung in den Epheserbrief. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen gespannt auch und denkt, naja, mal gucken, was da noch kommt, die nächsten Wochen, wie das noch ganz praktisch wird auch, dieser Lobpreis. Ich möchte noch für euch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so ein Stück vom Himmel offenbart hast und dass wir das auch leben dürfen hier auf der Erde. Das tut uns gut. Das tut unserer Seele gut. Und das macht, dass wir dir ähnlicher werden. Herr, hilf uns, dass wir es wirklich praktizieren können. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns auch hilfst, Herr, dass das uns begleitet in unserem Leben und wir auch mit deiner Hilfe und durch deinen Heiligen Geist dir ähnlicher werden können. Amen. Wenn da irgendwelche Wunden in dir sind, irgendwas, was in dir nagt, wo du denkst, Mensch, da fehlt was. Da ist irgendwie eine Kluft zwischen mir und Gott gekommen. Oder da habe ich ein Erlebnis, was ich irgendwie nicht verbinden konnte. Oder ich will das so gern so sehen, aber ich kann es nicht. Dann ist auf jeden Fall, gibt es zwei Angebote, die wir als Gemeinde auch machen. Oder drei. Du kannst in die nächsten Predigten kommen und ein bisschen vertiefen, was da Gott im Epheserbrief anspricht, oder du kannst eben die Treppe darauf gehen und kannst in den Raum der Stille gehen und dort beten mit Menschen, die dafür da sind? Oder du, wenn du hier im Internet zuschaust, kannst du auch dich an die E-Mail-Adresse Gebet, da steht gebet@feg-lorach.de wenden. Oder du kannst einen Termin ausmachen. Du kannst sagen, ich möchte mal mit jemand reden, ganz ausführlich, nicht nur so für mich beten lassen oder mit jemand beten nach dem Gottesdienst, sondern einen richtigen Termin ausmachen. Das ist nichts Ehrenrühriges, nichts Schlimmes. Selbst wenn du ein Gemeindepromi bist, möchte ich dich ermutigen, tu das, wenn du es brauchst. Ich möchte noch euch unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre eure Herzen und alle eure Sinne in Jesus Christus. Amen.